Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
War schön, mal wieder mit Kollegen zu sprechen. Für eine längere Zeit, das fehlt mir auch gerade.
Der Amerika-Podcast von NDR Info.
So, ich mache meine Online-Stoppuhr an und damit herzlich willkommen zum Podcast der Korrespondenten aus Washington und auch diese Woche mit freundlicher Unterstützung von der Westküste. Katharina Wilhelm ist mit dabei in Los Angeles. Hallo Katharina.
Hallo Torben.
Und nicht weit weg von mir, nur wenige hundert Meter wahrscheinlich in meiner Nachbarschaft, sitzt mein Kollege Arthur Landwehr auch zu Hause. Hi Arthur.
Ja, hallo Torben, hallo Katharina.
Ja, es ist Donnerstag, 15.20 Uhr Ortszeit und ich habe mir gerade nochmal die aktuellen Zahlen angeguckt. Es gibt 11.355 bestätigte Fälle und 171 Tote in den Vereinigten Staaten. Das alles hängt mit dem Coronavirus zusammen. Es ist das Thema dieser Tage. Es hat große Auswirkungen, vor allem abseits der Zahlen. Und darüber würde ich jetzt gern mit Katharina und mit Arthur sprechen. Und erstmal frage ich euch, wo seid ihr eigentlich und wie geht's euch? Fangen wir mal an der Westküste an mit dir, Katharina.
Ja, hallo erstmal. Ja, danke euch. Ich sitze hier quasi in meiner Garage. Das hört sich etwas abenteuerlicher an, als es tatsächlich ist. Die Garage ist nämlich netterweise von meinem Vermieter ausgebaut worden, schon als kleines Homeoffice. Und da sitze ich jetzt hier an meinem Rechner. Ich habe so einen kleinen Kasten um mich herum gebaut. Der dient mir als Sprechbox, damit das eben auch ordentlich klingt. Und ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Ich gucke so halbwegs in den Garten raus bei uns. Wir haben allerdings, und das gehört sich so nicht in Kalifornien, schlechtes Wetter. Also es regnet und es ist sehr kalt für unsere Verhältnisse zumindest. Wir haben so 13 Grad. Ja, so ist mein Zustand im Moment. Ansonsten
ich war gerade draußen.
Alles gut.
Entschuldige. Oh, das hört sich gut an und du klingst vor allem auch gut, also diese Box leistet ihren Dienst. Hier in Washington sind es 22 Grad und es scheint die Sonne und damit geht's rüber in die Straße, in der Arthur wohnt. Arthur, wie ist es bei dir?
Ja, 22 Grad und es scheint die Sonne. Also ich habe auch, so wie ihr auch, Homeoffice. Das machen wir ja jetzt alle. Wir sind ja alle in der glücklichen Situation, dass wir auch von zu Hause aus senden können. Das ist für uns alle hier eingerichtet mit so einer kleinen Einheit, damit wir auch in der Nacht arbeiten können. Wegen der Zeitverschiebung kommt es ja ziemlich oft vor, dass wir von zu Hause aus in der Nacht arbeiten und für die Programme in Deutschland senden. Und das kommt uns hier natürlich jetzt sehr zugute, dass wir einfach auf diese Infrastruktur zurückgreifen können. Es ist ein bisschen einsam, klar, weil man die Kolleginnen und Kollegen nicht sieht, sondern nur miteinander skypt und telefoniert, was ja auch schon mal schön ist. Aber ansonsten kann man schon sagen, haben wir es gut.
Ja, mir geht's so gerade im Homeoffice. Ich war ehrlicherweise nie großer Fan vom Homeoffice. Ich habe das schon als Student damals nicht so gemocht, zu Hause zu arbeiten, weil es einfach schlicht und ergreifend mir meistens nicht so gut gelungen ist. Ich bin immer dann lieber an irgendeinen Ort gefahren und ich fahre auch jetzt lieber ins Studio. Das hängt auch damit zusammen, dass ich bei mir zu Hause, also ich bin ja mit meiner Familie hier und das Studio, in dem ich sitze, ist gleichzeitig auch das Wohnzimmer und das Spielzimmer meiner Tochter, die ja mit 9 Monaten natürlich auch nicht abzustellen ist. Und das macht, worauf sie Lust hat und das auch in der Lautstärke, auf die sie Lust hat. Wie gefällt euch so das ganze Thema Homeoffice? Gerade als Reporter, Reporterin, die wir ja sind, ist das natürlich einschränkend oder zumindest mit Einschränkungen verbunden. Katharina, wie geht's dir damit?
Ja, also es ist das, was Arthur gesagt hat. Auf der einen Seite ist das hier gelebte Praxis. Ich bin natürlich sonst meistens auch im Studio, aber eben dadurch, dass wir 9 Stunden Zeitverschiebung haben, meistens nach Deutschland, im Moment sind es nur 8, arbeite ich relativ oft im Homeoffice, weil wir einfach sehr früh aufstehen oder sehr, sehr lange arbeiten. Also insofern ist es schon irgendwie gewohnt. Deswegen haben wir uns auch etwas gesucht, wo ich gut aus dem Homeoffice arbeiten kann. Aber ich habe schon meiner Kollegin geschrieben, haben gesagt, ich vermisse sie furchtbar, weil die hat Montag Geburtstag gehabt. Wir haben uns virtuell gratuliert. Ich habe ja per Blumenservice Blumen vorbeigeschickt und mich dann gewundert, ob man die überhaupt haben möchte, weil man weiß ja nicht, wer die liefert oder ob man die erstmal desinfizieren muss. Solche absurden Fragen stellt man sich mittlerweile. Und klar, unser Job ist eigentlich rauszugehen. Also ich fühle mich schon auch eingeschränkt als Reporterin, weil wir hier als Korrespondenten ja sitzen, um das Land und die Leute zu treffen und rauszugehen und was zu sehen und davon zu berichten. Aber ich bin jetzt auch sehr vernünftig, bin eigentlich die meiste Zeit drinnen und behelfe mir eigentlich damit, dass ich Gesprächspartner suche, die technisch so versiert sind, dass sie mir teilweise Interviews einsprechen können oder ob ich mit denen Skype-Interviews machen kann. Also man versucht sich so ein bisschen zu behelfen, um eben an frische Töne auch zu kommen. Das ist eben die Praxis. Aber richtig, richtig toll ist das natürlich nicht. Und das Einzige, was mich richtig drin hält, ist halt eben dieser Regen. Ansonsten versuche ich hier Spaziergänge zu machen und zumindest ein bisschen was zu sehen auch.
Ja, so geht es mir natürlich auch. Eigentlich ist man als Reporter natürlich derjenige, der draußen sein möchte, auch zu Pressekonferenzen direkt hinzugehen oder Leute zu treffen, Interviews zu machen. Aber das ist nun mal so. Also das ist irgendwie, muss man jetzt einfach ein paar Tage, Wochen, werden wir sehen, damit umgehen. Und das ist ja auch eigentlich ganz erstaunlich, wie gut das geht. Also natürlich gibt es immer Leute, die sich nicht dran halten, an diese Aufforderung doch Distanz zu halten, sich zurückzuziehen. Ich habe hier eine ganze Reihe Nachbarn, zum Teil älter, zum Teil jünger. Da mache ich mir dann natürlich schon Sorgen, nicht um mich selbst, sondern einfach niemand weiß, wer Träger dieses Virus ist. Und da halte ich es einfach für vernünftig, dass man jetzt einfach das durchsteht und das so macht, wie es ist. Und für heute Abend, 18 Uhr unserer Zeit, ist wohl so, dass hier alle in der Nachbarschaft sich verabredet haben, aus dem Fenster zu gucken und sich gegenseitig zuzuwinken, also so die Kontakte zu halten. Also das ist so eine Situation, mit der man einfach umgehen muss. Das passiert alle 100 Jahre anscheinend. Und das letzte Mal war 1918 in dieser Schwere und dieser Stärke. Und da müssen wir jetzt einfach durch.
Und man muss natürlich Katharina, mach du gerne weiter.
Sorry, nur weil gerade Arthur das ansprach und das wollte ich, oder könnt ihr ja nochmal vielleicht ein bisschen erzählen, weil meine Beobachtung ist auch, vielleicht finde ich das auch sehr amerikanisch, dass die Leute sehr hilfsbereit sind, auch bei uns, sehr freundlich. Also unser Vermieter hat uns erstmal eine ganze Ladung Kinderbücher vorbeigebracht, abgewischt natürlich und desinfiziert. Für unseren kleinen Sohn, der ist 2,5 Jahre alt und der langweilt sich auch furchtbar ohne Kita hier zu Hause. Und ich erlebe hier wirklich ein ganz großes Gemeinschaftsgefühl auf der einen Seite. Ne? Das finde ich schon auch toll. Wenn auch all sich die Leute Sorgen machen und es gibt auch hier Hamsterkäufe in den Supermärkten und Klopapier ist sowieso schon längst ausverkauft. Aber ich merke schon, dass die Amerikaner, finde ich, für meine Begriffe nochmal einen sehr großen Begriff von Nachbarschaft in sich tragen und von Freundlichkeit und auch ein bisschen, ja, nacheinander zu gucken. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt damit auch geht.
Also das fällt mir auch auf. Ich habe da hier im Haus, haben wir uns auch per Mail sofort zu so einer Gruppe zusammengetan und ich habe unten eine ältere Dame wohnen, meine Nachbarin, ich glaube, die ist so Mitte 70 und der habe ich jetzt angeboten, ihre Einkäufe zu machen. Sie wiederum hat mir ihr Auto zur Verfügung gestellt. Also das muss ich auch sagen, das ist schon auch sehr wohltuend und das fühlt sich gut an, dass da so ein ausgeprägter Gemeinschaftssinn dann irgendwie auch greift, auch wenn ich schon sagen muss, dass ich sehr, sehr viele Leute noch auf der Straße sehe und ich muss da immer an den Virologen denken, der gerade auch in Deutschland viel, viel Öffentlichkeit hat und viele Interviews gibt, der Herr Drosten von der Charité, der halt gesagt hat, es braucht eine Weile, es braucht mehrere Tage, bis wir wirklich begreifen, was jetzt zu tun ist. Also wir haben die News sofort verarbeitet, wir sollen nicht rausgehen, alles klar. Aber unser sehr individueller Lebensstil, dass wir sagen, ich gehe nochmal eben hier hin, ich mache nochmal eben das, bis das wirklich umgestellt ist und konsequent umgestellt ist, können mehrere Tage vergehen. Und da muss ich für mich ganz persönlich sagen, mir geht's auch so. Ich habe es, glaube ich, immer noch nicht hundertprozentig begriffen, dass ich jetzt nicht raus soll.
Na, ich nehme jetzt mal für mich in Anspruch, dass ich es einigermaßen begriffen habe und gleichzeitig kommt immer trotzdem dieser Drang zu sagen, ach komm, hol doch noch ein bisschen frisches Gemüse, ne, dann brauchst du nicht an deine Dosen und so. Und mach es dann doch nicht. Also man braucht tatsächlich eine Weile, damit sich das verinnerlicht. Aber ist so Stück um Stück passiert das. Aber Katharina, was du gerade schilderst über die gegenseitige Hilfe, diese Nachbarschaftshilfe, das ist ja etwas, was man den Amerikanern insgesamt nachsagt, was ja auch vor allen Dingen im Kernland, jetzt lassen wir die großen Städte mal noch ein bisschen außen vor, aber vor allen Dingen im Kernland eine ganz, ganz große Rolle spielt, immer gespielt hat, weil man auch aufeinander angewiesen war. Nun war ich schon länger nicht mehr in Deutschland, aber nach allem, was ich höre, was mir Freunde, Bekannte erzählen, ist es auch da so, dass jetzt eine solche Krisensituation das Beste in vielen Menschen herausholt und Menschen zueinander stehen, sich gegenseitig helfen. Es gibt immer auch die anderen, aber eben doch die allermeisten üben sich dann doch in Solidarität und in Nachbarschaftshilfe und gegenseitiger Hilfe, zumal es ja wirklich in dieser Hilfe, und das ist doch eigentlich auch ein gutes Zeichen.
Ich habe noch mal eine Frage an euch beide, weil mich und euch wird es da ähnlich gehen. Natürlich viele Nachrichten auch aus Deutschland erreichen. Im Grunde immer das gleiche Thema. Wie geht's euch? Ist alles gut? Meint ihr, ihr kommt wieder? Bei mir ist es nämlich so, dass meine Zeit hier eigentlich im Sommer endet, im Juni, und wir zurück nach Deutschland gehen. Und immer diese Frage verbunden ist mit diesem Wissen, was auch, glaube ich, viele Deutsche haben, über das, ja, zumindest diskussionswürdige amerikanische Gesundheitssystem, was viele ausschließt, mangelnde Tests jetzt gerade konkret in Bezug auf Corona. Wie geht ihr mit diesen Nachrichten um und wie sicher, unsicher fühlt ihr euch in diesem Land mit diesem sehr besonderen Gesundheitssystem? Vielleicht fangen wir wieder an mit Katharina an der Westküste.
Ja, eine gute Frage. Ich muss sagen, dass ich mich eigentlich relativ sicher fühle. Wir sind natürlich in der sehr privilegierten Situation, dass wir, wenn wir zum Arzt gehen, auch gut versorgt werden, weil wir als Korrespondenten natürlich, die eben diese Verträge haben, beziehungsweise eine Krankenkasse, die dafür auch aufkommt. Das haben sehr viele Amerikaner nicht. Also insofern mache ich mir da eigentlich wenig Gedanken, dass wenn was sein sollte, glaube ich, bekomme ich auch die Hilfe, weil ich mich eben auch an, ja, die Ärzte wenden kann. Gleichwohl ist mir auch bewusst, dass wenn das hier dann doch zum Üblen kommt und diese Kurve eben nicht runtergeht, sondern eben diesen Peak erreicht, und davon sprechen wir jetzt hier ja die ganze Zeit, flatten the curve, ne? Dann kann es natürlich sein, dass du nicht mehr gut versorgt wirst. Und wir reden ja nicht nur von dem Coronavirus. Was ist, wenn du eine andere Krankheit hast? Wie groß sind dann die Chancen, dass du gut behandelt wirst? Am Ende weiß man es dann leider erst, wenn man ins Krankenhaus geht. Aber nichtsdestotrotz, mein Gefühl ist im Moment noch, ich bin in einem hochentwickelten Land eigentlich, und im Prinzip sollte auch alles gut sein. Ich vertraue darauf auch sehr stark. Man kann sich auch andere Szenarien ausmalen, aber das bringt aus meiner Sicht auch irgendwie nicht so viel. Und darüber hinaus muss ich vielleicht auch nochmal sagen, LA ist sehr speziell. Wir sind hier sowieso viel mit dem Auto unterwegs. Das Leben findet nicht so stark auf der Straße statt, vielleicht am Strand ein bisschen, aber ansonsten sind die Leute sowieso sehr für sich. Also das Straßen- oder Stadtbild hat sich gar nicht so stark verändert, außer dass etwas weniger Stau herrscht. Das ist sehr, sehr angenehm, wenn man mal von A nach B möchte. Aber tatsächlich gerade hier merke ich es vielleicht viel, viel weniger als jetzt zum Beispiel die Kollegen auch in New York oder wie ihr, die ja viel, viel stärker eben auch ein Leben in Straßencafés und so weiter und so fort spürt.
Wie findest du das Entscheidende ist ganz sicher, dass wir einfach krankenversichert sind. Und das unterscheidet uns leider von ganz, ganz vielen hier in den USA, die entweder gar keine haben oder eben immer sehr hohe Zuzahlungen leisten müssen. Das gilt für die allermeisten. Und da ist eine solche Krankheit natürlich etwas, was ihnen dann schon Sorgen macht. Und wenn man sich anguckt, wie jetzt die Regierung darauf reagiert hat, die hat das natürlich schon wahrgenommen. Es wird Hilfen geben, vor allen Dingen für diejenigen, die nach Stundenlohn bezahlt werden und die jetzt zum Teil diese Stunden verlieren, die ihre Jobs verlieren, die nicht zum Arzt gehen würden und sich das gar nicht leisten könnten, wenn sie krank würden, wenn sie ihren Job verlieren, auch schon vorher sich das nicht leisten konnten. Deshalb jetzt kostenlose Tests, wenn es die denn dann geben sollte. Und auch die Behandlung es gibt eine Lohnfortzahlung in Zukunft, und zwar 14 Tage. Auch das ist ja eigentlich unbekannt in diesem Land. Das muss man sich dann auch als Deutscher immer wieder vorstellen. Wir sind es gewöhnt, dass wir bis zu 6 Wochen am Stück krank sein können und der Lohn läuft weiter. Das ist hier nicht der Fall. Ich hatte hier in der vergangenen Woche, habe ich hier Interviews gemacht mit Leuten, die am Flughafen arbeiten, die in diesen Restaurants, Schnellrestaurants arbeiten. Die haben 2 sogenannte Sick Days im Jahr. Also Sick Day heißt, das sind die Tage, die man nutzen kann, wenn man zum Arzt gehen muss, wenn man krank ist, die werden bezahlt. Und darüber hinaus nichts. 2 im Jahr. Und die meisten haben die schon verbraucht im März, ja, weil irgendwas war und weil man auch mit den Kindern zum Arzt gehen musste oder sonst irgendwas. Und die bekommen nichts. Und die bekommen jetzt durch diese Neuregelung, die der Kongress jetzt gerade verabschiedet hat, 14 Tage. Danach bekommen sie auch nichts mehr. Und das sind wenn ich mich damit auseinandersetze, merke ich auch, wie privilegiert wir sind und was für ein wahnsinnig gutes Gesundheits- und Krankenkassen- und Versorgungssystem wir in Deutschland haben, das man ja gerne kritisieren kann, das wir auch immer gerne kritisieren, das aber im Vergleich wirklich hervorragend ist.
Genau, im Vergleich ist es kaum miteinander zu vergleichen, und wenn, kommt man echt zu dem Schluss, dass es uns da doch relativ gut geht in Deutschland. Ich bin ja irgendwie von diesem Tempo begeistert wäre das falsche Wort. Ich finde das Tempo so wahnsinnig. Vor einer Woche, Katharina, du wirst gleich wissen, worum es geht. Vor einer Woche habe ich mich auf den Weg nach Austin gemacht, denn da sollte diese riesige Tech- und Zukunftsmesse Festival South by Southwest stattfinden. Und ich bin jetzt, glaube ich, der Letzte aus unserem Studio, der noch gereist ist, weil wir vor einer Woche dachten, okay, das Festival ist abgesagt, wir können nicht hin. Katharina, wir hatten da auch viel Kontakt, weil du auch kommen wolltest, ein bisschen später, ungefähr jetzt zu der Zeit. Aber wir haben gedacht, okay, gut, es lohnt sich trotzdem hinzufahren, weil man aktuell berichten kann, natürlich mit Blick auf den Coronavirus aus dem Land heraus. Und ich hatte auch noch so ein, zwei andere Recherchen. So, heute würde man diese Reise nicht mehr machen. Und ich habe auch innerhalb dieser Woche festgestellt, wie rapide das alles runtergefahren wird in Austin. Also als ich ankam, waren die meisten Restaurants auf. Es gab sogar noch kleinere Konzerte und so weiter. Und ich hatte einen Termin in der Stadtverwaltung und wollte ein Interview führen und musste 2 Stunden warten auf meinen Interviewpartner, was in der Regel nicht stattfindet, weil diese Termine ja meistens eingehalten werden. Und es war ein großer Betrieb in diesem Rathaus und es gab hektische Gänge von links nach rechts und Leute sprachen natürlich über weitere Restriktionen, die dann folgten. Und das sah so aus, dass sich wirklich innerhalb der Tage, in denen ich da war, alles runtergefahren hat. Es waren kaum noch Leute auf den Straßen, Restaurants zu, Clubs zu, Schulen dicht und so weiter und so fort. Und da sind mir die Obdachlosen aufgefallen. Es gibt in Austin relativ viele Obdachlose, weil da auch alles sich sehr verändert hat, alles teurer geworden ist durch den wirtschaftlichen Boom in dieser Stadt. Und ich habe gemerkt, wie die Stimmung auf der Straße, so albern das vielleicht klingen mag, noch rauer geworden ist. Und das haben mir auch 2 Damen bestätigt, die im Obdachlosen, die mit Obdachlosen zusammenarbeiten, die halt sagten, naja, jetzt dadurch, dass keine Leute mehr auf den Straßen sind, fallen halt auch Optionen weg, an Geld zu kommen. Geschäfte, die hin und wieder mal Essen geben, sind zu. Das heißt, es mangelt an Geld und an Essen. Und jetzt wird's für diese Menschen richtig existenziell. Katharina, du wohnst in einer Stadt, in der das Thema Obdachlosigkeit auch ein großes Problem ist. Gibt's da schon Überlegungen, wie man wirklich den Ärmsten der Armen und denen auch, die vielleicht sogar mental krank sind, wie man denen jetzt hilft?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt schon Überlegungen, weil das gerade in LA und auch in San Francisco ein riesiges Thema ist. Hier wird gerade aktuell überlegt, wie man die Leute vor allem von der Straße holt, um auch Ansteckungen zu vermeiden. Gerade wird darüber gesprochen, wie man zum Beispiel verfahren kann, wo man eben noch Freiräume hat, wo man noch leerstehenden Wohnraum hat, wo man die eben unterbringen kann. Also darum geht es jetzt im Moment. Und ansonsten muss man sagen, es ist auch wirklich schwierig, weil die vor allem viele freiwillige Helfer oder auch Unbezahlte, die für die Obdachlosen Ansprechpartner sind, auch die überlegen sich natürlich, setzen sich dem Risiko aus, gehen sie auf die Straße, gehen sie raus, wollen sich anstecken lassen. Das wird noch ein größeres Problem werden. Aber im Moment hier der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, hat sich jetzt erstmal mit dem Fokus oder ist jetzt gerade dabei zu fokussieren, wo man diese Leute überhaupt unterbringt. Es sind allerdings so viele und seit Wochen und Monaten wird darüber geredet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt auf einmal eine gute Lösung haben, die sie aus dem Nichts heraus entwickeln, weil das Problem war ja schon vorher desolat. Also da sehe ich tatsächlich ein großes Problem auf uns zukommen.
Ja, das glaube ich auch. Also die jetzt schon wenig haben und jetzt, Arthur, du hast es ja erwähnt, wie da die Perspektive ist im Niedriglohnsegment, das wird sicherlich gerade in diesem Land eine ganz spannende Frage sein. Und mir fällt überhaupt keine gute Möglichkeit ein, zu unserem zweiten Thema rüberzuleiten, weil es wirklich keine inhaltlichen Übereinstimmungen gibt. Aber dennoch würde ich es gerne thematisieren. Und es ist ein schönes Thema irgendwie auch, zumindest eins, was viele Überraschungen mit sich gebracht hat. Arthur, du hast einen DNA-Test gemacht. Du hast im Grunde dich auf die Reise in die Welt deiner Ahnen begeben und deiner Vorfahren und hast dazu auch viele Beiträge gemacht, auch längere Beiträge. Und vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, also wie du auf das Thema gekommen bist und welche Ergebnisse das mit sich brachte.
Ja gut, ich fange an. Aufgefallen ist mir, dass hier im Bekanntenkreis bei vielen Amerikanern das immer wieder ein Thema war und dass sehr viele hier in den USA diese DNA-Tests machen. Also das Versprechen bei diesen Tests ist, man spuckt in ein Röhrchen, schickt es ein und nach ein paar Wochen bekommt man als Ergebnis zunächst einmal seine genetische Zusammensetzung geliefert. Also aus welchen Regionen der Welt stammen die eigenen Vorfahren? Ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, Mensch, wie kann das sein? Hier in den USA, das sind insgesamt 30 Millionen, die das schon gemacht haben. Und das ist ja doch eine riesige Zahl und es gibt da sehr viele Anbieter. Und dann habe ich mir versucht, das zu erklären und Klar, die Amerikaner haben zu 98% Migrationshintergrund. Jeder stammt von irgendwem ab, sei es vor 500 Jahren eingewandert, als Eroberer oder als Sklaven oder als diejenigen, die fliehen mussten vor Hungersnöten und so weiter. Und jetzt will man eigentlich wissen, wo kommt man her? Also habe ich das dann auch gemacht. Ich habe gedacht, ich muss das machen, damit ich so ein bisschen mal erstens das selber ausprobieren kann, damit ich ordentlich drüber erzählen kann. Also gut, wo komme ich her? Geboren bin ich in Ostwestfalen und ein Großteil meiner Vorfahren kommt etwas mehr als die Hälfte, also 51%, kommt tatsächlich aus dem deutschsprachigen Europa mit dem Schwerpunkt Westfalen. Also es war jetzt nicht weiter überraschend. Überraschend war, 45% meiner Vorfahren kommen aus England und Wales. Also ganz ehrlich, ich kenne keinen einzigen britischen Vorfahren. Aber irgendwie scheinen sie dahergekommen zu sein. Und dann habe ich noch 4% Norwegen und Island. Also Norwegen, Island, England, das alles zusammen, sage ich mir, Wikinger. Also das so vor gut 1200 Jahren, die Wikinger von Norwegen aus Island besiedelt und dann die Eroberungszüge nach England und dann rüber nach Frankreich.
Das und deine Familie mittendrin. Zusammen.
Ja. Also wir sind da irgendwie die Nachfolgen des Ganzen, also das Abenteuerlustige ist da vielleicht weitergereicht worden. Ja, das ist so das Grundergebnis meines DNA-Tests.
Und ich muss zugeben, ich kenne das Feature schon, ich habe mir das schon angehört und der schönste Moment ist, dass du nach Missouri gefahren bist oder geflogen bist und da Verwandte getroffen hast, von denen du bisher nichts wusstest. Also du hast Verwandte in den USA, das ist auch ein Ergebnis dieses Tests.
Das ist ein weiteres Ergebnis, ja. Und ich könnte jetzt noch den Rest meiner Zeit hier damit verbringen, Verwandte in den USA zu besuchen. Denn was die machen ist, es werden die ganze DNA wird untersucht und der Computer vergleicht DNA-Abschnitte und dann findet er Menschen, die haben gleiche DNA-Abschnitte wie man selbst. Und dann kann er berechnen, wie nah die Verwandtschaft ist. Und ich habe allein hier in den USA 280 Cousins und Cousinen vierten Grades. Also vierten Grades heißt, dass unsere Ur-Ur-Ur-Großeltern irgendwo eine Verbindung zueinander hatten. Ist gar nicht so lange her, ne? Also sagen wir mal 150 Jahre oder so, oder vielleicht noch sogar noch weniger. Da müssen unsere Stränge zusammengelaufen sein. Warum sind die alle in den USA? Das ist relativ einfach. Dieser Test ist von Millionen Menschen in den USA gemacht worden, noch von relativ wenig Leuten in Deutschland, obwohl man ihn da jetzt auch machen kann. Wenn jetzt je mehr Leute in Deutschland diesen Test machen, desto mehr Verwandte werden dann auch auftauchen in Deutschland. Jede Woche bekomme ich neue Verwandte geliefert von dem Anbieter. Und wir haben uns dann aber getroffen. Ruth und Paulette. Ruth wohnt in Iowa und Paulette wohnt in Missouri. Wir haben uns getroffen und haben uns ein bisschen ausgetauscht und festgestellt, dass beispielsweise Paulette und Ruth, von beiden, der Urgroßvater, also gar nicht so lange her, der Urgroßvater im selben Dorf in Ostwestfalen geboren ist wie meine Mutter. Und ja, also da gibt es Verbindungen. Wow. Und die beiden aber haben sich auch nicht gekannt, haben jetzt über diesen DNA-Test festgestellt, dass sie Großcousinen sind, weil ihre Großmütter Schwestern waren. Beides Töchter dieses Urgroßvaters, der aus Ostwestfalen nach Missouri gewandert ist. Und beide diese Töchter, aber die Familien haben sich halt nicht mehr gesehen, aus den Augen verloren. Und über diesen Test haben die beiden sich auch wieder gefunden. Und jetzt haben wir uns da mal zusammengesetzt.
Ich meine, das klingt fast bescheuert, aber als du mit denen am Tisch saßt, hattest du irgendwie das Gefühl, da ist eine spezielle Verbindung oder waren das Fremde? Oder wie ist das im Grunde? Das ist ja wie ein Blind Date, nur mit diesem Überbau, dass ihr irgendwie verwandt seid.
Ja. Also wir sind da, glaube ich, jetzt nicht so ähnlich, sondern wir hatten uns viel zu erzählen über Ostwestfalen und die waren schon mal da und Paulette hatte da schon ihre Verwandten dort mal besucht und so. Da hatten wir uns viel zu erzählen, aber die beiden haben gesagt, die sind ja doch noch sehr viel näher als Großcousinen. Die haben plötzlich festgestellt, wie eng sie doch waren, wie ähnlich. Und ganz ehrlich, als ich die beiden gesehen habe, habe ich gedacht, ja, die sind verwandt. Man sieht das. Ne? Und aber das geht bis in die Werte hinein. Das war das Überraschende. Beide sind sehr stark in der katholischen Kirche engagiert. Politisch sind sie wirklich entgegengesetzt, aber in ihrer Haltung. Also wirklich, aber ansonsten ganz viel, also vom Typus her, von der Persönlichkeit her, sind die sich wahnsinnig ähnlich. Und Ruth hat auch erzählt, dass es ihr am Anfang einfach zu viel war. Sie hatte plötzlich, ist nie mit Verwandten aufgewachsen, sie hatte Geschwister, aber das war es dann auch. Und plötzlich hatte sie lauter Leute, die ihr so ähnlich waren um sich herum, und das war ihr fast zu viel und hat sich erst auch mal wieder ein bisschen zurückgezogen. Mit solchen Dingen muss man auch umgehen, wenn man einen solchen Test macht. Man muss doch damit umgehen, dass man möglicherweise Leute kennenlernt, die man nicht unbedingt kennenlernen wollte oder von denen erfährt, dass man mit denen zu tun hat. Also ich erzähle dann noch eine Anekdote. Also wir sind dann mal die Liste meiner Verwandten durchgegangen und da gab es eine Joanne. Und dann sagten die, was? Joanne, die wohnt irgendwie 5 Straßen weiter. Und dann sagten die, wow, das ist aber echt übel. Und und dann haben wir noch jemanden getroffen und der sagte so ein bisschen ironisch, na dann herzlichen Glückwunsch. Also, man lernt Leute kennen. Ich habe Joanne nie kennengelernt, aber die scheint nicht den besten Ruf im Dorf zu haben.
Katharina, interessiert dich das? Würdest du so einen Test auch machen wollen oder bist du da doch nicht so neugierig?
Doch, ich finde das sehr interessant. Ich habe tatsächlich in Deutschland eine Freundin, die das auch hat machen lassen, und ich fand das total faszinierend, was dann bei der rauskam, weil die auch aus quasi mehr oder weniger quer Europa tatsächlich auch Verwandtschaft dann irgendwie nachgewiesen bekommen hat. Interessant finde ich tatsächlich dieses Cousin, Cousine vierten Grades oder so, das scheint mir doch unglaublich weit weg zu sein. Interessant finde ich halt dann tatsächlich, ob man nochmal, man kann ja aber auch überraschenderweise auf anderes stoßen, aber es scheint mir ja dann aber davon abhängig zu sein, ob eben, wie du schon sagtest, Arthur, die müssen ja dann auch Tests gemacht haben, oder? Also ich finde ja nicht zufällig raus, ob ich da noch einen Bruder oder eine Schwester habe, von dem ich noch nichts wusste.
Ja, das passiert. Also ich habe neulich eine Geschichte gelesen, das sind Leute, die haben eine Gruppe gebildet. Das sind 49 Halbgeschwister. Und zwar haben die sich gefunden, auch über diese DNA-Tests, und sie haben alle denselben Samenspender als Vater. Sie kennen den nicht, sie wissen nicht, wer das ist. Aber über diese DNA-Tests haben sie alle herausgefunden, dass sie eine Halbschwester oder einen Halbbruder haben. Und die treffen sich jetzt einmal im Jahr. 49 sind es zurzeit. Der Mann scheint populär gewesen zu sein. Aber es können noch mehr werden. Und das sind natürlich so Dinge, das kann passieren. Oder Ruth hat mir erzählt, dass ihr der Mann ihrer Tochter ist adoptiert. Und der hat mit Hilfe eines solchen Tests seine leibliche Mutter gefunden. Und das ist auch etwas, was die Mutter möglicherweise nicht wirklich wollte. Und andere dort, die das auch gemacht haben, da gab es so eine Familienlegende, dass sie einen Native American, also amerikanischen Ureinwohner, einen Indianerhäuptling in der Familie hatten. Und das wurde immer weitergegeben und alle waren fest davon überzeugt und so. Und dann zeigt der DNA-Test nichts, 0%. und mit solchen, oder mein Nachbar auch, der, seine Mutter kommt aus Sizilien, ein Vater irgendwie aus Kroatien, glaube ich, 0% italienisches Blut.
Tja, und das macht die Geschichte ein bisschen unglaubwürdig.
Ja, nee. Und dann haben die dann festgestellt, dass die Familie der Mutter aus Frankreich eingewandert ist nach Sizilien. Und die haben dann diese französischen, das ist gar nicht so arg lange her, und dann haben die zunächst einmal, ich glaube, 1-2 Generationen, die Franzosen untereinander geheiratet in Sizilien. Und da ist nichts Italienisches eingewandert. Und dann sind die in die USA ausgewandert und dann war's das. Da ist nichts Italienisches drin. Und solche Dinge stellt man da fest.
Arthur, vielen Dank, dass du uns nochmal was anderes erzählt hast, dass wir nochmal ein bisschen vom Coronavirus weggekommen sind. Ich habe jetzt gerade nochmal die Seite aktualisiert. Es sind in der letzten knappen halben Stunde, die wir miteinander gesprochen haben, 80 Fälle dazugekommen. Dieses Thema wird uns garantiert noch eine Weile beschäftigen. Ich glaube, dass meine Frau und meine Tochter gleich wieder da sind. Das heißt, mein Arbeitszimmer verwandelt sich wieder in ein Spielzimmer. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Anlass, um dann auch das heute dabei zu lassen. Ich danke euch. Ich wünsche euch für die nächsten Tage alles Gute. Es war schön, mit euch zu sprechen. Es war schön, mal wieder mit Kollegen zu sprechen für eine längere Zeit. Das fehlt mir auch gerade. Katharina, dir alles Gute nach Los Angeles. Viele Grüße auch an deine Kolleginnen und Kollegen im Studio. Arthur, alles Gute in die Nachbarschaft. Bleibt gesund. Jo. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier am Podcast von NDR Info, die Korrespondenten. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Hände waschen.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.